Macht und Millionen. Der Podcast über echte Wirtschaftskrimis.
Hallo und herzlich willkommen zu Macht und Millionen, dem True Crime und Investigativ-Podcast von Business Insider. Ich bin euer Host Kaian Özkens, Chefredakteur von Business Insider, und heute geht es um eine Folge, die haben sich ganz viele schon ganz oft und lange gewünscht. Und deswegen wird heute ein Wunsch für viele wahr. Es geht um die wahre Geschichte hinter einem der berühmtesten Filme der Geschichte. Und zwar Wolf of Wall Street. Den habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Ich habe ihn ganz oft schon gesehen. Den nämlich mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle. Darin spielt der Hollywoodstar einen Mann namens Jordan Belfort. Das Besondere dabei, diesen Mr. Belfort, den gab es wirklich. Ein ehemaliger Trader, der als junger Mann Millionen verdiente, das Geld für Drogen, Partys und Prostituierte ausgab, als Börsenhändler an der Wall Street zahlreiche Anleger um mehr als 200 Millionen Dollar brachte und schließlich deswegen im Knast landete. Und genau da im Knast hätte Belforts Karriere enden können. Aber nein, offenbar ging es dort erst richtig los. Er schrieb seine Biografie, Hollywood verfilmte die Story, er wurde zur Legende stilisiert und gibt sich heute als Krypto-Experte und Motivationstrainer. Wie es dazu kam, besprechen wir in der heutigen Folge, und ich begrüße im Studio Leo Ginsburg. Und das ist unser leitender Redakteur bei Business Insider, der absolute Finanzexperte, und ihr kennt ihn sicherlich von seinem Finance-Podcast Business Class. Hallo, willkommen Leo.
Hallo Kaian, ich freue mich auch sehr hier zu sein und mit dir über diesen spannenden Fall zu sprechen.
Du hast den Film auch schon mal gesehen, oder?
Ich habe den Film mehr als einmal schon gesehen. Es ist auch einer meiner Lieblingsfilme, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich als BWL-Student kann auch ganz offen sagen, Jordan Belfort war bei uns in der Uni oder generell im Kreis schon immer eine Figur, zu der man nicht positiv hochgeschaut hat, aber wo man dachte, wow, das ist ein spannender Charakter aus der Finanzwelt.
Und ihr wolltet alle so werden im BWL-Seminar wie Jordan Belfort?
Ja, nur das Positive natürlich. Das ganze Böse, das wollten wir nicht. Aber es ist natürlich, glaube ich, für unsere Generation, so wie für die ältere Generation, Gordon Gekko aus dem Film Wall Street. Das ist sozusagen der Gordon Gekko des 21. Jahrhunderts.
Als der Film gekommen ist, da warst du ja noch gar nicht auf der Welt, glaube ich. Das war,
war
Michael Douglas damals als Gordon Gekko, ungefähr so 10 Jahre vorher. Und wie er einen wirklich fiesen, renditegetriebenen, geldgierigen Wall Street Banker gespielt hat. Aber ich finde, bei Jordan Belfort ist alles nochmal eine Nummer größer.
Nummer größer und eine Nummer böser. Und Gordon Gekko ist natürlich eine Filmfigur. Jordan Belfort, den gab es wirklich.
Und Leonardo DiCaprio, ich glaube, viele sagen ja auch, das war die größte Rolle seines Lebens.
Ja, ich finde auch, dass er den Oscar vielleicht dafür verdient hätte. Aber wir sind ja kein Filmpodcast, sondern wir sprechen jetzt über den wahren Jordan Belfort.
Und im Juli 2023 veröffentlicht der umstrittene Motivationstrainer Jürgen Höller, den kennt ihr vielleicht auch, über den könnten wir vielleicht auch nochmal eine Folge machen, da veröffentlicht der Jürgen Höller auf seinem Kanal ein Video eines Interviews mit Jordan Belfort. Und darin sprechen die beiden eben auch darüber, wie viel von dem Film wirklich stimmt.
Is this what we saw in the movie? Was it really what is real, or was it a lot of Hollywood, a lot of story, a lot of a movie?
It was very, very accurate. I was probably crazier in real life than in the movie. In a movie, you know, you have too many characters, you lose the plot. So it was consolidated, and also sometimes events. Like, for example, yes, it's true, I sank a yacht. I fucking actually did that, by the way. I sank a yacht, and my plane crashed, right? And but they happened 10 days apart, not like while I was on the yacht watching. You know, while I got rescued, didn't crash that 5 minutes later. It crashed 10 days later, right? So those are some examples. But by and large, it was very, very accurate in terms of the feeling of what was going on.
Also im Prinzip kann man sagen, es stimmt alles und noch mehr. Also Jordan Belfort hat ja auch in einem Interview danach gesagt, dass der Film in manchen Sachen sogar untertrieben hat. Also dass sein Leben wirklich genauso war. Und das mit der Yacht, das wissen wir. Er hatte ja die Yacht von Coco Chanel gekauft, Nadine getauft, und vor Sardinien ist dieses riesige Schiff auch untergegangen.
Und dann wurden sie ja gerettet von der italienischen Wacht dort, von der Polizeiküstenwache. Und dann war das wirklich so, sie sind ganz knapp überhaupt mit dem Leben davongekommen, weil er unbedingt im Drogenrausch mit der Yacht über das Meer wollte. Und eine andere Geschichte, die stimmt offenbar auch, dass er mit seinem eigenen Helikopter im Garten seines Hauses auf Long Island abgestürzt ist, auch im Drogenrausch. Ein Wahnsinn. Übrigens, kleine Warnung heute. Heute geht es um eine ganze Menge Drogen. Wir ersparen euch die Details, aber bitte nicht nachmachen.
Ich muss auch sagen, als ich den Film zum ersten Mal gesehen hatte und diese Geschichte von Jordan Belfort noch nicht so gut kannte, beziehungsweise gar nicht, diese Szene im Film, wo das Schiff unterging, ich war mir sicher, das ist erfunden. Weil ich dachte mir, das kann doch nicht sein, dass zu seinem Leben noch so ein riesen Yachtunfall noch dazu kommt. Das war ja komplett abstrus.
Aber es stimmte offenbar wie andere dramatische Szenen in diesem Film auch. So, Jordan Belfort, wo kommt er jetzt eigentlich her? Der ist 1962 in New York geboren und zwar in einem Stadtteil, ja, der schon ein gewisses Image hat.
Das ist die Bronx. Bronx liegt im Norden von Manhattan über Harlem und war vor allem zu dieser Zeit bekannt für seine hohe Arbeitslosigkeit, hohe Armut, hohe Kriminalität. Also ein Stadtteil, ganz anders, als man sich das irgendwie vorstellt, wenn man an New York City denkt, an irgendwie Reichtum, wohlhabende Menschen, sondern das war wirklich schwierig und tough dort. Und dort ist er aufgewachsen. Seine Eltern waren ja beide Buchhalter und ursprünglich kommt seine Familie aus der Sowjetunion. Also es waren Juden, die emigriert sind aus Russland, Litauen, nach New York für ein besseres Leben, nach Amerika, wie so viele in dieser Zeit. Und dort ist er aufgewachsen. Er musste sich schon durchkämpfen. Das war sozusagen sein Anfang.
Also eher bescheidene Verhältnisse. Die Familie ist dann umgezogen von der Bronx nach Queens, ein etwas besserer Stadtteil, aber auch nicht gerade, wo die Elite wohnt. Und der junge Jordan, der wollte schon immer hoch hinaus. Das hast du ja manchmal bei diesen Migrationsgeschichten auch, ne? Dass dann der Hunger nach Erfolg, nach Anerkennung, nach Geld besonders groß ist. Er hat dann als Zeitungsjunge angefangen. Also es ist wirklich so dieser American Dream, vom Zeitungsjungen zum Multimillionär. Und dann hat er als Schüler, als 16-Jähriger, hat er dann plötzlich angefangen, in New York Eis zu verkaufen und hat in einem Sommer eine gigantische Summe dort erwirtschaftet.
$20.000 soll er verdient haben. Und das war auch zu seiner Zeit, da war eine riesen Hitzewelle in New York City. Und er war 16 Jahre alt, wie du es gerade gesagt hast. Und klug im Kopf, geschäftssinnig, wollte irgendwas machen. Und dann hat er die Idee gehabt, Eis zu verkaufen. Und was ich auch noch spannend fand, der hat sich ja damals so zwei Eiskübel gekauft und ist dann am Strand einfach rumgelaufen und hat das Eis verkauft. Und er hat schon damals, und das werden wir später ja noch häufiger sehen, Freunde aus der Schule überredet, für ihn zu arbeiten. Und hat ihnen danach am Ende des Sommers ein Gehalt gezahlt für diesen Job. Also er hat schon damals gewusst, okay, ich mache das nicht alleine. Ich hole irgendwie Jungs, die ich kenne, die vielleicht auch motiviert sind, Geld zu verdienen und überrede sie für mich zu arbeiten und kann so viel, viel mehr Geld erwirtschaften.
Also Business-Gene offenbar vorhanden, muss man sagen. Und dann wollte er, es war ihm wichtig, viel Geld zu verdienen. Dann hat er sich überlegt nach der Schule, er studiert Zahnmedizin, weil er hat dann mal gehört, ja, Zahnärzte, die verdienen besonders viel Geld. Aber dann hat sein Studium ja nicht so lange gedauert.
Ja, er ist dann ans Baltimore College gegangen und an seinem ersten Tag, so erzählt er es, saß er dann im Hörsaal und da kam irgendwie der Professor für Zahnmedizin rein und hat dann direkt am Anfang gesagt, nur damit ihr Bescheid wisst, die glorreiche goldene Zeit der Zahnärzte ist vorbei. Da steckt nicht mehr so viel Geld drin. Und was hat er dann gemacht?
Er ist sofort gegangen. Er hat sich seine Lehrbücher genommen, hat sie dann übrigens noch auf dem Campus verkauft, natürlich mit Aufschlag, ganz Geschäftsmann. Und dann war der nach einem Tag wieder weg als Zahnmedizinstudent. Das ist wirklich eine irre Geschichte.
Ich finde, das zeigt ja auch genau, wie er tickt, oder? Ja. Also ihm ging es ja nie um irgendwie die Arbeit an sich. Also er hat sich ja nie für Zähne oder sowas interessiert. Er hat sich auch wahrscheinlich nie für Eis interessiert, sondern ging es nur darum, schnell möglichst viel Geld zu machen.
Das ist halt anders als bei uns, Leo, ne? Weil wir sind ja getrieben von den Inhalten und nicht von dem schnellen Geld.
Genau so sieht's aus.
So, also, Jordan Belfort ist ein bisschen anders als Leo und der geht dann und denkt sich, okay, Zahnmedizin hat nicht funktioniert, jetzt versuche ich etwas Neues. Und dann hat er sich überlegt, Fleisch und Fisch, und zwar tiefgefroren, in New York zu verkaufen.
Er ist dann mit einem Lastwagen durch die Stadt gefahren und war Angestellter bei einem Verkäufer für Fleisch und Meeresfrüchte. Und wie du gerade erzählt hast, hat dort sehr, sehr erfolgreich die Produkte verkauft. So erfolgreich, dass er irgendwann dachte, ich brauche das Unternehmen gar nicht und mache mich selbstständig.
Und das hat er dann auch geschafft, hat eine eigene Firma aufgebaut, die war auch sehr erfolgreich. Und das finde ich dann auch interessant. Mit 21 ist der Chef dieser Fleisch- und Fischhandelsfirma. Und was macht er? Er kauft sich einen roten Porsche und fährt damit in Queens herum, um allen zu zeigen, ich habe es geschafft.
Warum denkst du, hat er das gemacht? Also naja, was hat ihn, was
das,
hat
ist
ihn
die, das ist ja der Antrieb gewesen. Er wollte ja zeigen, dass er aus kleinen, überschaubaren Verhältnissen es nach oben schaffen kann. Und wie symbolisierst du am stärksten diesen Aufstieg? Natürlich durch einen roten Porsche.
Das ist einfach klischeehaft pur, also so wie man sich das vorstellt. Und klar, er hatte wahrscheinlich irgendwie geringes Selbstwert und dachte, die Arbeit zeichnet mich aus und die Leute applaudieren mir oder ich bin Teil der Gesellschaft, Teil der Elite Manhattans. Diese Aufstieggeschichten hört man ja sehr oft so aus New York City, wenn man irgendwie aus der Bronx kommt, aus Harlem, aus Queens. Man will irgendwie Teil dieser glamourösen New Yorker Welt werden. Und das geht halt meistens bei so Einwanderergeschichten nur durch erfolgreiche Arbeit, durch krasse Karrieren, durch den American Dream. Und das hat er ja sozusagen mit seinem roten Porsche ja perfekt symbolisiert.
Also die Firma läuft gut, er verdient auch eine ganze Menge, aber dann plötzlich kümmert er sich nicht so richtig ums Geschäft, um die Rechnung und so weiter. Und dann schlittert er in seine erste Insolvenz. Und eines der bittersten Geschichten dabei ist, dass dann der Gerichtsvollzieher kommt. Und was nimmt er ihn weg? Ausgerechnet den roten Porsche.
Ja, mit 25 war er sozusagen das erste Mal pleite, hat sein Unternehmen in Sand gesetzt, hat die Rechnung anscheinend nicht so bezahlt, wie man sie hätte bezahlen müssen. Aber was macht er? Er gibt nicht auf, er sagt nicht, okay, jetzt hole ich mir irgendwie einen anständigen Job oder irgendwie probiere was anderes, gehe nochmal an die Uni. Er geht dahin, wo zu dieser Zeit sehr viele Menschen gegangen sind, an die Wall Street.
Ja, das war 1987, fängt er an bei L.F. Rothschild, das ist eine damals sehr bekannte Investmentbank in New York, und er fängt dort auch an und hat eine Trader-Lizenz. Da braucht man 6 Monate, um die zu bekommen. Und dann beschreibt er auch in seinem Buch diesen besonderen Moment, als er ausgestattet mit seiner Lizenz zum ersten Mal den berühmten Boiler Room betritt. Was ist ein Boiler Room?
Boiler Room, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, weil es die eigentlich so in dieser Art gar nicht mehr gibt. Aber ganz einfach gesagt ist ein Boiler Room nichts anderes als ein Callcenter. Das muss man einfach mal so ganz ehrlich sagen. Das ist ein Raum, meistens ein Großraumbüros, wo viele junge Menschen sind.
Alles ganz hektisch,
meistens Männer.
Ja.
Hektisch, aggressiv, voller Adrenalin, Stress ohne Ende. Die haben alle eins gemeinsam, sie haben einen Hörer und sie wollen sehr schnell sehr viel Geld machen.
Ja, damals hat man ja noch alles am Telefon verkauft.
Ja, man brauchte Broker, also wie heute irgendwie Scalable Capital. Du sitzt auf dem Sofa und kaufst dir schöne Aktien. Das war damals einfach noch nicht so.
Heute ist alles ein bisschen langweiliger, aber da kommen wir später noch zu. Also eher volle Kiste drin, Adrenalin pur im Boiler Room. Alle schreien rum, machen ihre Deals, freuen sich, wenn sie einen Deal abgeschlossen haben. Da ist richtig Stimmung drin. Und aber kurz, nachdem er angefangen hat als Broker, passiert etwas, was später in die Börsengeschichte eingegangen ist als der schwarze Montag an der Wall Street.
Das war ein grauenhafter Tag für die Kapitalmärkte. Also innerhalb von einem Tag sind die Aktienkurse um 22% gefallen. Das muss man sich erstmal vorstellen. Ich meine, das ist mehr als ein Fünftel des Unternehmenswertes. Innerhalb von einem Tag ist einfach weg. Und das war auch die Anfangszeit, wo alle euphorisch waren an der Wall Street und dachten, es geht nur noch nach oben. Aber die Börse funktioniert halt nun mal so, dass es auch manchmal nach unten ging. Und an dem Tag ging es halt besonders stark nach unten. So stark, dass die Investmentbank L.F. Rothschild einfach zusammenbrach.
Also sie ist pleite gegangen.
Sie ist pleite gegangen kurz danach, später. Ich meine, die wurde 1899 gegründet. Also es war eine traditionelle alte New Yorker Bank, die diesen schwarzen Montag, der hat schon richtig hart reingehauen. Und das war da, wo auch Jordan Belfort halt da war und das live sozusagen miterlebt hat, wie es ist, wenn es halt doch nicht so läuft.
Also er verliert den Job, kurz nachdem er gerade an der Wall Street angefangen hat. Ja, aber das ist ja auch diese Geschichte von ihm, dieser Charakter. Wir wollen das jetzt nicht verherrlichen, aber es ist schon diese Nummer, dass du immer wieder aufstehst. Das wird den Amerikanern ja auch immer so ein bisschen zugeschrieben. Weil in Deutschland heißt es dann so, oh, da hat einer irgendwie es gescheitert, dann ist es vorbei, dann ist ein bestimmtes Image. Das ist in Amerika schon noch anders.
Man sagt ja auch, Amerika ist das Land der zweiten, dritten Möglichkeit. Also so in Deutschland einmal versagt und du bist gefühlt irgendwie weg vom Fenster und da kannst du halt sehr oft versagen, aber kriegst immer wieder eine Chance.
Aber ich glaube, das kommt jetzt auch so ein bisschen rüber nach Deutschland, weil es ist ja mittlerweile auch en vogue, dass Leute, auch so Manager und so weiter, dann auch von ihrem Scheitern offen berichten. Also da haben wir uns so ein Stück amerikanisiert.
Vielleicht liegt es auch an den Journalisten, die einfach mehr nach dem Scheitern jetzt fragen.
Ja, das Scheitern ist natürlich interessant, weil es ist ja für uns Journalisten auch immer spannender, als wenn einer so eine straighte Karriere macht, wenn es auch einmal mal runtergeht. Also er sitzt da zu Hause, guckt die Stellenanzeigen durch, versucht einen neuen Job zu finden und dann findet er auch einen neuen Job.
In Long Island, also ganz weit weg von Manhattan, findet er einen Job bei einer Brokerfirma, die Penny Stocks verkauft. was sind Penny Stocks? Das steckt ja schon im Namen drin. Sie werden auch als Cent Stocks bezeichnet. Das sind Aktien von sehr kleinen Unternehmen, also die keine hohe Marktkapitalisierung haben, also wenig wert sind und auch die einzelnen Aktien sehr, sehr günstig sind. Also Penny Stocks sind alle Aktien unter $5.
Mhm. Hast du in deinem Depot Penny Stocks?
Nein.
Hast du in deinem Podcast schon mal Penny Stocks empfohlen?
Noch nicht. Generell empfehle ich gar keine Aktien, hier nochmal gesagt. Aber Penny Stocks sind auch einfach nicht mehr so, heute so angesagt. Also es war damals vielleicht ein bisschen angesagt, weil damals auch eine andere Zeit war. Ich würde sagen, heute das Bewusstsein für die Börse ist einfach höher. Die Leute verstehen mehr, auch wenn natürlich immer wieder Betrügereien irgendwie durchkommen können. Aber sowas wie Penny Stocks, die werden ja auch nicht an den großen Börsen gelistet, die wir so kennen. Also da muss man irgendwie an andere Börsen gehen, kleinere Börsen, kleine Unternehmen, die man nicht kennt. Bei diesen Penny Stocks Märkten, da herrscht auch eine ganz andere Transparenzpflicht. Und
ja, weniger Transparenz, weniger, da gibt es ja weniger, kaum Vorschriften.
Kaum Vorschriften und deswegen kann man auch viel leichter manipulieren. Darüber werden wir auch gleich sprechen, das hat ja auch John Belfort auch gewusst und genutzt. Und ja, er hat dann angefangen in Long Island, abseits von Manhattan, von der Wall Street, in einer kleinen Firma Penny Stocks zu verkaufen.
Und war dann sehr erfolgreich in der Firma als Angestellter, hat im ersten Monat gleich $38.000 verdient.
Ja, und im ersten Jahr eine 500.000. Also das muss man ja auch erstmal schaffen. So.
Schon Wahnsinn. Und dann hat er sich überlegt, okay, ich muss jetzt nicht weiter Angestellter sein, ich kann auch meine eigene Firma machen.
Bisschen wie bei der Fleischerei, oder? Also
ja.
Er hat bei der Fleischerei gearbeitet,
genau.
Gemerkt, ey, er kann das irgendwie ja. Und gedacht, ey, ich brauche euch nicht mehr, ich mach's einfach alleine.
Das wurde ihm ja später auch vorgehalten, dass es eigentlich egal ist, ob er jetzt Steaks oder Aktien verkauft, dass es ihm eigentlich nur darum ging, Geld zu machen. Also er macht sich selbstständig mit einer Firma. Wie heißt diese Firma?
Die Firma heißt Stratton Oakmont und das war schon sozusagen eine seiner ersten, kann man sagen, Betrügereien, dieser Name selbst. Also wenn man über das Logo spricht, das Logo, das war so ein Globus und vor dem Globus war der große Kopf eines Löwes. Und ich weiß jetzt nicht, was sind deine ersten Assoziationen, wenn du ein Logo von einem Globus siehst mit einem Löwen drauf?
Eine starke Firma, die für mein Geld kämpft.
Sehr erfolgreich,
ja,
sehr
genau.
International. Also
ja,
wenn ich einen Globus sehe, ich denke, das ist so ein Industriekonzern, überall auf der Welt vernetzt. Und Löwe ist natürlich König der Tierwelt und generell das stärkste Tier, was es gibt. Also er war schon Marketing-Profi. Er wusste, okay, dieses Logo, das wird so Seriosität ausstrahlen, Stabilität ausstrahlen. Und der Name selbst, Stratton Oakmont. Stratton ist so ein alter Name aus der britischen Elite. So Aristokratie, also bedeutet auch irgendwie Reichtum, Tradition. Oakmont Eiche, ich meine, für was steht eine Eiche? Ist fest, robust, stabil, alt. Also alles das, was ich eigentlich bei Investments ja eigentlich haben will. Also die Eiche fällt nicht um, wenn da ein kurzer Wind kommt.
Und das Besondere an dieser Firma waren die Mitarbeiter. Das waren nämlich nicht irgendwelche Absolventen von Elite-Unis, sondern die kamen von ganz unten.
Und vor allem, die hatten ja auch meistens gar keine Ahnung von der Börse oder von Aktien.
Die kamen also oftmals direkt aus dem Supermarkt oder von der Schule. Es gibt auch Geschichten darüber, dass sie diese Trader-Lizenz da öfter mal durchgefallen sind bei den Prüfungen und es dann irgendwie mit Bestechungsgeldern oder irgendwie geschafft haben.
Oder dass andere Leute auch für sie die Prüfung gemacht haben unter ihrem Namen und dann waren sie durch.
Aber der große Vorteil von diesen jungen Menschen, es waren ja vor allen Dingen Männer, war, dass die unglaublich ehrgeizig waren. Und die wollten es von unten nach oben schaffen. Die waren so ein bisschen getrieben, die wollten so sein wie Jordan.
Das waren alle kleine Jordan Belforts. Und im Prinzip muss man ja auch sagen, er hat ja seine Firma auch in Long Island aufgebaut. Er hat sie ja nicht nach Manhattan gebracht. Ich meine, das hätte er sich ja wahrscheinlich leisten können mit seinen Einnahmen. Aber er hat es ja bewusst außerhalb von der Wall Street gemacht. Weil erstens, da erweckst du nicht so viel Aufmerksamkeit, wenn du mitten an der Wall Street so eine Firma hast, die so shady Geschäfte machen und du kriegst ja auch nicht die Leute, die du willst. Also er wollte ja, wie du gesagt hast, diese jungen Typen vor allem, die einfach Bock auf mehr haben und die jetzt nicht aus dieser Elite New Yorks kommen, sondern eher aus der Bronx, aus Queens, vielleicht mit Einwanderhintergrund, die einfach sehr motiviert waren, nach oben zu kommen und dann vielleicht auch weniger nachgedacht haben, wie sie nach oben kommen.
Genau. Da war es nicht so wichtig, wie du es gemacht hast, sondern dass du es überhaupt gemacht hast. Und das Spannende war ja auch die Frage, wie kriegst du diese jungen, schlecht ausgebildeten Menschen dazu, überhaupt am Telefon Aktien zu verkaufen? Weil die hatten ja wenig Ahnung überhaupt von dem ganzen Thema. Aber da gab es dann so einen sehr konkreten Katalog eigentlich schon.
Ja, John Belfort, Verkaufsgenie, muss man ja sagen, egal was er jetzt gemacht hat, hat dann auch so eine Art Drehbuch eigentlich geschrieben, also ein Skript mit sehr vielen Aussagen, die man am Hörer einfach tätigen kann, wenn man mit einem potenziellen Kunden spricht. Da waren so Aussagen dabei wie, der Preis der Aktie wird sich verdreifachen. Wir wissen mehr als andere. Wir wissen von Insidern, dass das und das passiert. Wir kennen das Unternehmen, wir kennen die Geschäftsführung, war ja alles Blödsinn.
Und bei diesem Drehbuch war es dann auch so, dass man auf Einwände dann auch reagiert hat. Das war dann auch alles schriftlich fixiert. Also wenn dann zum Beispiel der potenzielle Käufer, also der Kunde, dann gesagt hat, ja, ich muss das nochmal mit meiner Frau besprechen, dann sagte dann der Berater dann am Telefon, also der Broker, ja, haben Sie da nicht die Entscheidungsgewalt zu Hause? Ihre Frau wird Sie dafür lieben, wenn Sie jetzt in diesem Moment die Entscheidung treffen, die Aktien zu kaufen. Und hat natürlich so das Gefühl gegeben, ey, du musst das jetzt machen, sonst bist du echt ein Loser.
Kai, so wie du es gerade sprichst, du könntest auch da arbeiten.
Ja,
also ich hätte fast die Aktien gekauft.
Ich habe auch schon überlegt, wenn ich es als Journalist nicht mehr schaffe, dann bin ich nochmal irgendwie Verkäufer am Telefon. Ja. Aber nein, natürlich nicht. Ich bleibe dem Journalismus erhalten.
Aber das waren ja auch übertriebene Psychologie. Games, die er gemacht hat. Also die gingen ja voll auf Selbstwert drauf, also auch diese Aussagen und irgendwie, ja, die haben verkauft. Und im Endeffekt ist ja auch egal, ob die jetzt, wie du gesagt hast, Steaks oder Stocks verkauft haben, sondern das waren alles Verkäufertalente und am Telefon konnte man damals noch, ich bin der Meinung, heute dieses am Telefon verkaufen geht nicht mehr so.
Also wenn mich einer anruft, ab und zu kriegt man ja noch solche Anrufe, ey, da lege ich sofort auf.
Ja.
Also das ist aber auch, dann denke ich immer so, oh, die armen Telefonverkäufer, die dann am Telefon irgendwie diese Verträge und so weiter verkaufen müssen für Handys oder so, die tun mir, na leid tun sie mir jetzt nicht, das ist übertrieben, aber es ist ja wirklich so, dass es total schwierig ist, glaube ich, zu verkaufen, weil du musst natürlich, du siehst ja dein Gegenüber nicht, du kannst nicht das Gesicht, die Mimik erkennen, du weißt nicht, wie der reagiert, du musst nur auf die Stimme konzentriert sein und du musst ja auf jeden Moment vorbereitet sein und du musst im Endeffekt eine Show abliefern, eine Verkaufsshow.
Und im Endeffekt, das, was John Belfort früher gemacht hat, also diese Aktien, Pennystocks am Telefon verkaufen, ich glaube, das geht heute nicht, aber wir sehen ja an Beispielen wie Mehmet Göker, dass sowas am Telefon anrufen und verkaufen ja immer noch teilweise funktioniert.
Es funktioniert also immer noch. Es gibt so viele Ratgebersendungen und Artikel darüber, nichts am Telefon kaufen. Aber irgendwie machen es die Leute auch noch. Oder zum Beispiel diese Verkaufsshows auch im Fernsehen. Die funktionieren
ja, diese Dauerwerbesendung. Ja, ich frage mich immer, wer sich das anschaut.
Ich frage mich immer, wer kauft dort irgendwelche Staubsauger oder Bügelbretter oder Schminksachen im Fernsehen bei dieser Verkaufsshow. Aber es muss ja offenbar funktionieren, sonst würde es diese Verkaufssender nicht geben.
Es gibt noch eine spannende Anekdote zu den Leuten, die bei ihm gearbeitet haben. Da hat einer in der CDF-Doku über John Belfort mal erzählt, dass er im Supermarkt gearbeitet hat. Also ein ganz normaler Typ im Supermarkt und der dann einen Mitarbeiter von Jordan Belfort oder von Jordan Belfort sogar selbst, glaube ich, angesprochen wurde und hat der Supermarkt-Mitarbeiter ihn gefragt, wo hast du denn die Rolex her und was machst du denn beruflich? Und das war sozusagen sein Einstieg in Belforts Firma. Also man sieht materialistische Sachen wie eine Rolex, ein rotes Auto, das war ja im Film, war ja das gelbe Lamborghini von DiCaprio, das dann irgendwie Aufmerksamkeit erzeugt hat. Das waren die Dinge, die die jungen Typen halt unbedingt wollten und deswegen habt ihr dann auch dort gearbeitet.
Ja, und der hat den Supermarkt-Mitarbeiter dann auch gesagt, ich verdiene an einem Tag mehr als du im ganzen Jahr. Und das trifft die Leute natürlich, denken sie, oh, das ist ja Wahnsinn, da will ich auch mitmachen. Und da sind wir jetzt so ein bisschen bei diesem Feeling Ende der 80er, Anfang der 90er. Das war ja so auch eine besondere, gerade in den 90ern, so eine besondere Börsenstimmung.
Ja, das war eine, muss sagen, kranke Börsenstimmung, wenn man zurückschaut. Ich habe ja in meinem Podcast Business Class ja auch Florian Homm zu Gast gehabt, den kennen auch die Hörerinnen und Hörer von Macht und Millionen.
Haben wir auch eine Folge zu gemacht,
auch eine Folge, ja. Und Florian Homm war ja auch so einer der, ich meine, ich würde sagen, der bekannteste Deutsche in dieser Wall Street-Welt. Also weil FBI Most Wanted-Liste und er war Teil dieses Spiels, dieser wilden Zeit an der Wall Street. Oder ich hatte auch Lenny Fischer mal im Podcast, er war Investmentbanker zu dieser Zeit. Und wenn man mit diesen Leuten so spricht, wie war das damals eigentlich so? Da kommt ein Wort immer hoch und das ist Gier.
Aber sie hatten aber auch erzählt, dass es natürlich auch voller Adrenalin war und so viel Action war. Ne? Also
Work hard, play hard. Also da wurde Party gemacht ohne Ende. Also ich habe damals, ich weiß noch im Podcast, habe ich Lenny Fischer gefragt, ob diese ganzen Klischees, die man so kennt beim Investmentbanking. Klar muss man jetzt sagen, Investmentbanking ist nicht dasselbe wie Boiler Room, aber diese Atmosphäre von dieser wilden Finanzzeit ist halt gleich. Und er hat auch damals gesagt, es war viel schlimmer, als man sich das denkt.
Aber das war ja, also ich meine, diese Geschichten, die auch in einem Film auftauchen mit Sex und Drogen, das hat ja einfach stattgefunden.
Das war Teil der Kultur. Also das muss man sagen. Das war, ich weiß noch, damals hat mir Lenny Fischer gesagt, man wurde für cool befunden, wenn man irgendwie bis 6 Uhr morgens feiern war und dann um 9, 8 schon auf der Matte stand, mit gegelten Haaren, Anzug, frisch aussah und arbeiten konnte. Das war sozusagen Teil der Kultur und dann warst du sozusagen ein Macher in dieser Zeit. Und das verleitet natürlich einen zu viel Arbeit, Stress ohne Ende. Und um diesem Stress ein bisschen entgegenzuwirken, und das haben ja die Leute bei Stratton Oakmont ja auf brutalste Weise gemacht, war natürlich Drogen und Alkohol Teil des normalen Tages.
Aber es gab auch eine ganz harte Regel im Büro. Zwischen 9 und 19 Uhr kein Sex im Büro.
Das ist doch verrückt, oder? Dass man dafür eine Regel braucht. Also das zeigt ja eigentlich, wie toxisch dieses Umfeld war und wie krank eigentlich dieses Umfeld war, dass der Chef eines Unternehmens überhaupt so eine Regel ins Spiel bringen musste. Vor allem die Regel wurde nicht einfach, ich meine, es ist schon schlimm genug, dass sie einfach kommuniziert wurde, aber da wurden ja so Plakate hingeklebt mit
Sexstellungen.
Mit Sexstellungen durchgestrichen.
Ja.
Und da stand einfach No Fuck Zone von 9 bis 19 Uhr. Und das ist ja eigentlich verrückt. Also das ist ja eigentlich so schlimm, dass es sowas überhaupt in Betracht gezogen wurde, dass sich, wenn man sich es heute anhört, denkt man sich, was war da denn eigentlich los?
Genau, und dienstags kamen immer die Prostituierten und wer dann den schnellsten Deal gemacht hat, der, ja.
Ja, das.
Also ein Wahnsinn, wirklich ein Wahnsinn. Und das ist natürlich auch so diese besondere Atmosphäre in dieser Firma gewesen. Das ist ja etwas anderes als bei den Großbanken und Investmentbanken an der Wall Street. Das war ja alles so zügellos. Also da galten quasi keine Regeln bis auf 9 bis 19 Uhr, kein Sex im Büro. Da haben sie auch nicht dran gehalten. Aber es hing natürlich damit zusammen, das war so eine eingeschworene Truppe. Das waren Leute, die haben eine Chance gekriegt, plötzlich sehr viel Geld zu verdienen, die sie sonst nie bekommen hätte. Und Jordan Belfort, der war so eine Art Sektenführer. Das muss man schon fast sagen. Ihr Guru. Der hatte natürlich dieses Verkaufstalent, aber er hatte auch ein großes Redetalent. Und dann ist er jeden Morgen, bevor es losging, im Boiler Room und die Trading-Geschichten und so weiter, ist er auf ein Podest gestiegen und hat ihnen erzählt, wenn ihr reich werden wollt, wenn ihr so sein wollt wie ich, dann müsst ihr das und das machen. Und einmal, diese Szene war auch im Film zu sehen, nahm er dann seine, weiß ich nicht, 40.000 Dollar teure Uhr einfach runter und schmiss sie in den Trader Room rein. Und die Leute gierten danach und einer hat dann diese Luxusuhr gefangen und daran siehst du ja, der hat sie aufgeputscht. Es sagen auch viele, er hat sie manipuliert, weil das Interessante war auch, die haben unglaublich viel Geld verdient, aber die waren zum Teil auch alle pleite, weil sie wollten so sein wie Jordan. Sie wollten einen Luxusschlitten fahren, sie wollten teure Reisen machen, sie haben das Geld auf den Kopf gehauen und das war so eine besondere Atmosphäre dort in der Firma, die ich so auch noch nie gehört habe.
Ja, komplett krankhaft. Auch, dass sie, wie gesagt, außerhalb von Manhattan wie ihr eigenes Königreich hatten. Jordan Belfort war da der König und da war Anarchie und die konnten machen, was sie wollen. Und was ich noch glaube, und da würde mich auch deine Meinung interessieren, diese ganzen Drogeneskapaden und mit den Prostituierten. Am Ende, klar, du schaffst ja so ein Gefühl bei der Mannschaft, wir können hier alles machen, was wir wollen. Hier gibt es keine Polizei, keine Regeln, keinen Staat, gar nichts. Aber andererseits ist es ja auch so ein bisschen, dass du auch so ein Gefühl schaffst, wo man sich gegenseitig auch erpressen kann. Also du bist ja auch abhängig von den anderen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel vorstelle, das ist eine Truppe von irgendwie 200 Typen und die nehmen alle zusammen Drogen und da kommen Prostituierten, ich bin ja dann der Letzte, der irgendwie rausgeht, das Unternehmen wechselt oder die Leute verpfeift, weil ich weiß ja, die wissen ja alles über mich ja auch. Das ist ja eigentlich auch eine krasse Abhängigkeit, die man in Leute steckt.
Und auch eine unglaubliche Gruppendynamik, ja. Weil es natürlich schwierig ist zu sagen, nee, ich nehme keine Drogen, wenn überall die Dealer vorbeikommen.
Die Dealer kamen ja auch ins Büro.
Die kamen ins Büro.
Die haben ja nicht mal irgendwie verheimlicht hinter der Ecke irgendwo einen Drogen gekauft, sondern die Dealer kamen einfach ins Büro reingerannt und haben gemacht, ja hier, das sind die neuesten Drogen und so, nehmt euch mal alles, was ihr wollt.
Und da wurde wirklich alles geschluckt. Jordan selber natürlich auch schwer drogenabhängig. Sein Anwalt hat dann auch später gesagt, der war eigentlich immer auf Droge. Da fragt man sich wirklich, wie man das überhaupt aushält. Das ist natürlich ein Wahnsinn, der dahinter ist. Aber das hat natürlich dazu geführt, dass die sich als besondere Truppe gesehen haben, auch so ein bisschen unangreifbar. Und der Jordan Belfort hat dann in einem Buch auch über dieses Leben dort das aufgeschrieben. Und da haben wir euch mal einen Textauszug mitgebracht.
Gott, mein eigenes Dienstmädchen bot mir früh um 7:30 an, mir Quaaludes zu holen. Wie sollte ich denn da nüchtern bleiben? Egal wo ich war, die Drogen waren mir auf den Fersen. Sie liefen mir nach und riefen meinen Namen. Am schlimmsten war es in meiner Brokerfirma. In den Taschen meiner jungen Broker gab es so ziemlich alle Drogen, die man sich nur vorstellen kann.
Also Quaaludes, das ist auch eine dieser Drogentabletten, die da genommen worden sind. Und jetzt haben wir noch den zweiten Textauszug aus dem Buch von Jordan Belfort.
Meine Limo war eins von diesen Super-Stretch-Dingern mit voll ausgestatteter Bar, Fernseher, Videorekorder, Kühlschrank, genialer Stereoanlage und einem Rücksitz, den man auf Knopfdruck in ein Doppelbett verwandeln konnte. Aber es verwandelte meine Limousine auch in ein rollendes Bordell für $96.000. Rechnen Sie sich das mal aus. Unser Fazit war an jenem Morgen Lake Success auf Long Island. Das einst ruhige Mittelklassennest, in dem Stratton Oakman seinen Sitz hatte.
Auch noch ein spannender Fakt, er hat mal $700.000 für eine Hotelrechnung bezahlen müssen. Also da frage ich mich, was musst du in einem Hotel alles kaufen, machen, dass du dem Hotel $700.000 schuldest?
Ja, da sind Wahnsinnsrechnungen auch aus den Restaurants und so weiter aufgetaucht. Wirklich irre. Und das waren wirklich Partys, Exzesse. Es waren dann auch so viele Firmenfeiern, natürlich auf tollen Booten und immer mit, ja, Frauen, die dabei waren, also Prostituierten, die dazu eingeladen worden sind. Und da wurden Wahnsinnspartys gefeiert. Also das ist natürlich auch etwas, was ja auch so ein bisschen diese wilden 90er ausmacht.
Also er ist das Klischeebild des verrückten, skrupellosen Finanzhais, kann man ganz direkt einfach sagen.
So, und jetzt geht es natürlich darum, was ist da mit den Penny Stocks eigentlich gelaufen und wie ist dieses System abgelaufen, wo es dann ja auch ins Illegale immer mehr abgerutscht ist. Weil am Anfang hat er ja seinen Trader noch gesagt, pass mal auf, ihr ködert eure Kunden erstmal damit, dass ihr so ein paar Blue Chips verkauft, also Aktien, die jeder kennt. Und wenn die da so kleine Gewinne mitmachen, da haben wir zwar noch nicht so viel davon, aber dann sind die an der Angel. Und wenn sie mit den Blue Chips, also den großen Konzernen und deren Aktien einverstanden sind und wenn das gut läuft, und dann denken sie, okay, jetzt zünden wir Stufe 2 und das sind dann die Penny Stocks.
Ja, dann wurden die Kunden sozusagen mit Penny Stocks vollgestopft. Und man muss ja auch sagen, zu den bevorzugten Kunden von Jordan Belfort zählten ja vor allem auch wohlhabende Menschen, die schon Geld hatten, weil die sich auch einfach nicht so oft beschwerten, hat er mal gemeint. Also wenn die irgendwie danach Blödsinn bauen, weil es ist auch ein bisschen peinlich natürlich.
Das kennen wir auch von vielen Betrügergeschichten. Ja, ja. Ne? Aber es waren natürlich auch viele so Rentner dabei, ja, und Leute, die halt nicht so viel Geld hatten.
Aber auch irgendwie 100.000 für die Rente gespart und das war dann halt weg.
So, und jetzt gibt es ein ganz besonderes System. Das heißt Pump and Dump. Was ist das?
Pump and Dump, das ist das System, das Jordan Belfort perfektioniert hat, um immer mehr Geld zu machen. Einfach gesagt, Pump heißt etwas hochschießen, Dump heißt etwas verkaufen. Also was Jordan Belfort gemacht hat. Bei Penny Stocks, weil das sind ja Aktien, die einen sehr geringen Wert haben und von Unternehmen irgendwie stammen, die auch einen sehr geringen Marktwert haben, muss man sagen, bei Penny Stocks gilt eine sehr hohe Volatilität. Also die schwanken extrem, weil du mit sehr wenig Geld, in Anführungszeichen, den Kurs schon sehr krass bestimmen kannst. Also wenn man sich irgendwie vorstellt, eine Apple-Aktie, da gibt es irgendwie Millionen von Aktien.
Die kannst du kaum bewegen.
Die kannst du kaum bewegen.
Da sind
klar,
so viele Leute im Markt.
Aber wenn bei den Penny-Stocks, überspitzt gesagt, jetzt ganz einfach gesagt, es gibt irgendwie nur 100 Aktien auf dem Markt von irgendeinem so ganz, ganz kleinen Unternehmen und du besitzt schon irgendwie 30, 40 davon, dann kannst du mit deinen Verkäufen, Käufen den Kurs extrem beeinflussen. Und deswegen schwanken diese Penny-Stocks auch sehr stark. Und da sind auch nicht so viele Leute investiert, wie jetzt bei Apple oder Amazon, wo irgendwie Millionen von Menschen da irgendwie ihre Aktien drin haben. Bei Penny Stocks sind unbekannte Unternehmen, sind kleine Unternehmen. Da gibt es auch sehr wenig irgendwie Investoren, Kleinanleger, Anleger, die da ihr Geld reinstecken. Und deswegen ist es auch schwierig, die Aktie zu einem gewünschten Preis zu verkaufen. Also man findet nicht so viele Käufer und Verkäufer und natürlich Mangel an Transparenz, wie wir am Anfang gesagt haben. Die sind ja nicht an den großen Börsen gelistet, sondern an den kleineren. Und da müssen die einfach nicht so viel zeigen. Und das bietet halt ein perfektes Umfeld, um zu manipulieren. Und das hat man mit Pump and Dump gemacht. Was er genau gemacht hat, muss ich vorstellen, Penny Stock Unternehmen, Jordan Belfort, einfach gesagt, kauft viele Aktien von diesem kleinen Unternehmen, sagt es natürlich keinem. Dann ruft seine Mannschaft die ganze Zeit Leute an und verkauft diese Aktie und sagt, ey, dieses Unternehmen, das wird so gut, das wird durch die Decke gehen, kauft euch das. Und je mehr Leute sie sozusagen reinholen, desto stärker steigt ja der Kurs. Und sobald es einen Punkt erreicht ist bei dem Kurs, wo Jordan Belfort sagt, das reicht mir, verkaufen sie ihren eigenen Anteil an dem Unternehmen, stoßen sozusagen alle Aktien ab, haben einen mega Gewinn gemacht, der Kurs fällt zusammen, weil auf einmal irgendwie 30% des Unternehmens verkauft wurde, einfach gesagt, dann ist natürlich für Belfort perfekt. Er hat riesen Gewinn gemacht und die Anleger, die sie überredet haben, in dieses Unternehmen zu investieren, weil es ja angeblich so floriert und so erfolgreich sein sollte, die sitzen dann da und haben einfach kein Geld mehr, weil der Kurs ja mega eingebrochen ist.
Was John Belfort dann aber eher egal ist, und ich finde, ein gutes Beispiel ist diese Schuhfirma Steve Madden. Da ist der Belfort persönlich mit $500,000 reingegangen, hat sich schon an der Firma beteiligt und hat dann natürlich schon den Börsengang vorbereitet. Und dann wurden auch so Scheingesellschaften gegründet, die dann auch schon so, ja, Anteile gekauft haben. Da wusste man aber nicht, dass Jordan Belfort dahinter steckt.
Ja, er durfte ja sozusagen nicht mit seiner eigenen Firma oder mit sozusagen einer Firma 50% des Unternehmens besitzen. Deswegen hat er, wie du gesagt hast, kleine Firmen gegründet und damit sozusagen 500.000 investiert und 50% von diesem Unternehmen Steve Madden, eine Schuhfirma, besessen. Und dann ist das Unternehmen an die Börse gegangen?
Ja, das war ein Wahnsinn. Die sind an der Börse gestartet mit $5 Einstiegskurs, als sie den Börsengang gemacht haben. Und nach kurzer Zeit, am gleichen Tag noch, waren sie bei $18. Und dann ist diese gigantische Drückerkolonne von Jordan Belfort losgegangen und hat gesagt, jetzt verkaufen wir alles. Und dann haben die wirklich an diesem einen Tag über $20 Millionen Gewinn gemacht mit diesem Pump and Dump, und insgesamt hat die Firma rund 30 Börsengänge dieser Art organisiert und damit eine Schweinekohle gemacht.
Er hat Pump and Dump perfektioniert. Also das, was sie da gemacht haben, was ja hochgradig illegal war, das haben die einfach perfekt gemacht. Die Anleger verarscht, muss man ganz ehrlich sagen, und halt sehr, sehr viel Geld gemacht.
So, viele der geprellten Anleger, die verloren nun natürlich ihre gesamten Ersparnisse. Einige Wohlhabende, für die war das vielleicht nicht ganz so schlimm, aber natürlich insgesamt übrigens 1500 Anleger wurden geprellt. Und in einem Interview mit der Journalistin Liz Hayes in der Show 60 Minutes Australia im Jahr 2014 wird Belfort gefragt, was er am meisten bereut. Und er geht dann auf die geprellten Anleger ein.
What is your one greatest regret?
My greatest regrets for sure is losing people money. Absolutely. If I could have done, if people say, would you change anything? I said, I just wouldn't lose people money.
What would you say to the victims?
Wow, well, first, of course, I'm sorry for what happened, and that not a day goes by in my own life where, you know, I in some way don't pay for it. And if you look at other people in my position, I'm the only one who over the long term has been paying back investors. So, and I'm proud of that. And you know, my goal one day would be to pay back all the money. Can I? I hope so. No guarantees.
Ja, also wie wir hier gehört haben, er sagt, es tut ihm leid und dass er gerne das Geld wieder zurückzahlen würde. Ich weiß nicht, kaufst du ihm das ab?
Nein, das glaube ich nicht. Das ist natürlich eine gewisse Show dabei. Aber es ist jetzt halt so, dass natürlich die SEC, die Börsenaufsicht, die wird langsam aufmerksam, weil es häufen sich die Beschwerden. Natürlich von den geprellten Anlegern, weil das hat ja alles System mit diesem Pump and Dump gehabt. Und dann wird das FBI damit beauftragt, dort Ermittlungen zu starten gegen die Firma von Jordan Belfort. Und jetzt tritt ein Mann auf, der in den nächsten Jahren zum Gegenspieler, zum Jäger von Jordan Belfort wird. Wer ist das?
Das FBI Special Agent Gregory Coleman.
Der ist genauso alt oder fast genauso alt wie Jordan, ist aber nicht ganz so reich.
Nicht ganz so reich, aber auf jeden Fall fast genauso berühmt nach dieser Jordan-Belfort-Geschichte. Und ja, man muss sagen, die Anlegerbeschwerden haben sich gehäuft. Dann hat die Wertpapieraufsicht auch gesehen, dass dieses Handelsvolumen war extrem hoch bei Stratton Oakmont. Das ist natürlich auch mit Aufmerksamkeit erzeugt. Also wenn man sieht, irgendwie, warum geht bei der Firma so viel ab? Warum bringen die so viele Unternehmen an die Börse? Warum handeln die pro Tag mit zigtausenden von Aktien hin und her? Und das erweckt natürlich Aufmerksamkeit. Es kam Whistleblower dazu.
Ja, aber es war halt so, dass der Gregory Coleman dann auch gesagt hat, dass es gerade am Anfang unglaublich schwierig war bei den Ermittlungen, weil keiner aus dem Inner Circle bereit war, ihn zu verpfeifen. Weil natürlich, die haben alle davon profitiert und die sind ihrem Guru ja auch gefolgt.
Und ich glaube, nicht nur davon profitiert, ich glaube, das, was wir vorhin gesagt haben, dass sie auch Angst haben, die Leute zu verpfeifen, weil sie dann Angst haben, selber verpfiffen zu werden. Also sie waren ja auch Teil des Spiels. Sie haben ja genauso viel Blödsinn verkauft, Drogen genommen und das alles. Also sie gehörten ja dazu. Ich kann mir vorstellen, dass viele gedacht haben, ey, wenn ich jetzt das alles auffliegen lasse, dann stürze ich genauso ab. Und ich hänge halt mit drin und deswegen bin ich einfach ruhig.
Und Jordan Belfort ist dann auch so ein bisschen arrogant geworden, muss man sagen, weil er hat dann ja den Gregory Coleman auch kennengelernt, weil der Coleman hat dann irgendwann mal das Video von seiner Hochzeit mit einem britischen Model beschlagnahmt und dann hat er mitgekriegt, okay, das FBI ist jetzt hinter mir her. Und dann hat er, das ist im Film auch zu sehen, den Gregory Coleman auf seine Yacht quasi eingeladen und wollte mal mit dem sprechen und so ein bisschen fühlen, was ist denn das eigentlich so für ein Typ? Und hat natürlich sich total arrogant verhalten und hat gesagt, ja, das, was Sie dort im Jahr verdienen, das verdiene ich an einem Tag. Und da gibt es diese Wahnsinnsszene zum Schluss, als der Coleman mit seinem FBI-Kollegen wieder von der Yacht runtergeht, nimmt der Jordan Belfort so ein Geldbündel und schmeißt die Scheine hinter ihm her und sagt, das ist nur mein Spielgeld, das ist hier nur für
dein
euch.
Dein Jahresgehalt und das ist hier.
Dein Jahresgehalt, das schmeiß ich dir hinterher. Weil er hatte vorher so einen leichten Bestechungsversuch auch unternommen, der aber nicht funktioniert hat. Aber das war dann so ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen dem Coleman und dem Jordan Belfort in den nächsten Jahren.
Das hat dann jetzt ein paar Jahre so gedauert, aber 1994 hat er dann seine erste Klatsche bekommen, muss man sagen, vom FBI. Und Belfort musste als Geschäftsführer von Stratton Oakmont zurücktreten. 2 Millionen Dollar Strafe zahlen und, ich glaube, ganz, ganz bitter für ihn.
Ja, das war bitter.
Fast so bitter wie damals mit dem roten Porsche. Er verlor seine Trader-Lizenz und durfte einfach nicht mehr handeln.
Aber er ist dann von der Firma weiter fürstlich entlohnt worden. Er war zwar nicht mehr Geschäftsführer, aber er war natürlich weiterhin da tätig im Unternehmen und hat 1 Million pro Monat verdient. Und dann hat er natürlich seinen Lifestyle weitergemacht. Und dann war natürlich so die Situation, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, wenn du die ganze Zeit die Drogen nimmst, irgendwann wirst du dann auch, ja, spielt der Körper auch nicht mehr mit. Es war ja schon Wahnsinn, was die da alles noch hingekriegt haben. Und dann kam halt auch so das Gefühl bei ihm zu, er kann alles schaffen. Er hat quasi seine eigene Sekte da aufgebaut.
Größenwahn. Also irgendwann kam Größenwahn dazu.
Größenwahn, und er hat gedacht, die vom FBI, die kriegen mich nicht und ich werde dafür sorgen, dass ich, weil das war so ein, er hat doch auch einen Wettkampf mit dem FBI, dass ich als Sieger vom Platz gehe. Und da ist natürlich bei diesem Größenwahn, hat dann auch reingespielt, er war ja in einer Situation, es gibt ja diese Deals immer mit der SEC, wo es dann heißt, so, der gibt jetzt den Posten ab, aber die lassen ihn dann in Ruhe. Und das war dann so ein Warnschuss. Also er hätte dann ja einfach das Leben normal weitermachen können in der Firma, hat genügend verdient. Aber dann kommt zu diesem Größenwahn, paart sich dann mit Gier. Und er wollte dann das Geld in Sicherheit bringen und vor allen Dingen an der Steuer vorbeischleusen und hat dann Unmengen, wirklich Unmengen von Geld in die Schweiz gebracht. In unserer letzten Folge hatten wir ja bei den beiden Metro-Betrügern, Fred und Günther, die haben ja die Metro um sehr viel Bargeld, war auch so in den 80er Jahren erleichtert und mussten ja das Bargeld auch ins Ausland bringen. Und so ähnlich war das jetzt auch bei dem Jordan Belfort. Der musste dieses Bargeld, ist ja heute unvorstellbar, da drückst du auf einen Knopf und dann wird es irgendwo in eine Steueroase British Virgin Islands transferiert. So machen wir es ja normalerweise, Leo.
Yeah.
Und die mussten aber dieses Bargeld, was gar nicht so einfach ist, von Amerika in die Schweiz auf eine verschwiegene Bank. Damals gab es ja noch das Bankgeheimnis der Schweizer, das natürlich mittlerweile auch aufgeweicht ist, dahin bringen. Und dann haben sie so Kuriere eingesetzt. Und dann wurden diese Kuriere mit Geldbündeln am ganzen Körper raufgeklebt und sind da durch die Zollkontrollen. Ja, ein Wahnsinn.
Bild, dieses Bild muss man sich vorstellen. Das wurde ja auch im Film auch gut gezeigt. Also wo einfach am nackten Körper diese Geldscheine geklebt sind. Und ein Kurierpärchen von Jordan Belfort soll ja sein Drogendealer gewesen sein, der mit einer Schweizerin verheiratet war. Also mit was für Leuten er da auch abhing und welchen Leuten er sowas anvertraut hat. Und ich finde, das hat man so oft in der Geschichte schon gesehen. Und ich finde, das bekannteste Beispiel ist dafür Al Capone. Die Leute machen so viel Blödsinn und am Ende werden die erwischt wegen Steuerhinterziehung.
Ja, Steuer. Also aufpassen, also, ne?
Wenn ihr Blödsinn macht, dann keine Steuerhinterziehung.
Keine Steuerhinterziehung, das schließen wir aus, weil dann werdet ihr als erstes geschnappt. Ja. Also das FBI ist dann in Verhandlungen mit den Schweizer Behörden und mit der Bank dort. Er hatte ja auch seine englische Tante eingeschleust in die ganze Geschichte. Die hat dann auch dieses Konto dann dort gegründet. Also die war zwar auch so als Strohfrau unterwegs, aber irgendwann kam dann ans FBI wirklich die handfesten Beweise dafür, dass er Geldwäsche betrieben hat und dieses Geld ins Ausland auf die Schweizer Konten gebracht hat.
210 Millionen Euro wurden ja veruntreut. Also eine gigantische Summe. Und es ist auch bekannt, dass diese Bankunterlagen, die es dann irgendwann gab, haben einfach ganz klar gezeigt, was er da gemacht hat. Die internationalen Kooperationen waren sehr stark. Also die haben mit der Schweiz zusammengearbeitet, mit anderen Ländern.
Naja, die Schweiz war natürlich am Anfang nicht so, weil das ist ja ihr Geschäftsmodell, auch gerade in den 90er Jahren noch sehr stark gewesen. Aber irgendwann haben sie aufgeweicht und dann haben die Schweizer ausgepackt und dann gab es einfach diese Dokumente. Und dann war klar, er hat Millionen von Dollar ins Ausland gebracht, an der Steuer vorbei und dann war es vorbei. Dann wurde er 1998 verhaftet. 6 Jahre hatte Gregory Coleman gebraucht, um ihn richtig zur Strecke zu bringen. Aber jetzt war er echt fällig.
Er wurde verhaftet wegen Geldwäsche und Betrug und das Urteil war 4 Jahre Gefängnis und sein Vermögen wird beschlagnahmt.
Ja, jetzt hat er aber alles weg und vor allen Dingen war jetzt natürlich die ganz große Gefahr, dass er richtig lange ins Gefängnis kommt. Also die Wirtschaftsdelikte, die wurden damals in den 90er Jahren noch nicht ganz so krass wie heute verurteilt. Also die Wirtschaftsdelikte heute, wenn wir an FTX, Bankman-Fried oder Bernie Madoff denken, das sind ja Wahnsinnsjahre, die da im Raum sind, ne? Die Urteile. Jetzt Bankman-Fried wurde jetzt zu über 20 Jahren verurteilt, aber ihm drohten damals auch schon so 20 Jahre, was natürlich ein gigantischer Betrug war. Aber Jordan Belfort wäre nicht Jordan Belfort, wenn er nicht wieder einen Ausweg gefunden hätte.
Und der Ausweg war eigentlich ganz einfach, ich verpfeife alle Leute.
Na ganz einfach, ich finde das schon echt krass, wenn du dir überlegst. Seine Leute haben die ganze Zeit zu ihm gehalten. Die Trader, auch die Top-Trader, die wurden vom FBI verhaftet. Die wurden stundenlang verhört. Und die haben geschwiegen. Die haben ihn geschützt. Und ich finde das schon jetzt moralisch, wir haben ja noch gar nicht über Moral heute gesprochen, aber moralisch gesehen ist es natürlich schon schäbig, wenn er natürlich dann die Leute, mit denen er das zusammen gemacht hat, im ersten Moment verpfeift, um seine eigene Haut zu retten.
Aber wundert dich das? Ich meine, ein Typ, der so ein System aufgebaut hat, der so viele Leute ausgenutzt hat und betrogen hat, dass er am Ende dann seine eigene Haut rettet. Passt zum Bild, würde ich sagen.
Passt zum Bild, also dieser Ego-Shooter, dem es wirklich, das sind ja auch diese Narzissten, ne, das kommt ja auch noch dazu, die sich natürlich selber ganz toll finden und im Endeffekt geht es nur um sie selber. Und er hat dann mit dem FBI kooperiert, hat die Leute, mit denen er diese illegalen Börsendeals gemacht hat, verpfiffen.
Auch mit einer Wanze und so.
Also mit einer Wanze, das ist ja nochmal was anderes. Stell dir das mal vor, du musstest jetzt hier morgens, wirst du verwanzt, musst in die Redaktion hier ins Büro reingehen, um irgendjemanden, einen deiner Kollegen zu verpfeifen.
Mit dem man jahrelang so viel durchgemacht hat.
Also ich könnte es nicht.
Ich auch nicht.
Das musstest du jetzt sagen. So, also er verpfeift seine Leute und 98 wurde er verhaftet, dann war er lange Zeit auch zu Hause mit Fußfessel und so weiter und dann war es halt so, dass es so ein Verhandlungsmarathon ging wegen der Strafe und dann ist er zu 4 Jahren verurteilt worden und hat dann Ende 2002 seine Haftstrafe angetreten. So, und jetzt war natürlich ja alles weg. Eigentlich dachte man und jetzt dachte man, okay, jetzt ist die Karriere von Jordan Belfort vorbei.
Aber auf irgendeine komische Weise fing sie da erst so richtig an. Ich meine, wegen guter Führung konnte er nach 22 Monaten raus, knapp weniger als 2 Jahre. Das ist eigentlich
nichts. Ist nichts. Und er hat auch ein relativ gutes Leben im Knast gehabt, weil klar, die Leute, die Wirtschaftsdelikte begonnen haben und gerade diesen Betrug, die sind in der Hierarchie im Knast ganz oben. Die werden bewundert von den anderen Häftlingen. Außerdem hat er immer noch relativ viel Geld und konnte sich im Knast alles kaufen an Annehmlichkeiten, die da möglich sind.
Warum denkst du, werden so Leute eigentlich bewundert im Knast?
Naja, weil das sind natürlich intelligente Leute. Also da ist irgendeiner dabei, der irgendwas weiß ich, der jemanden ermordet hat oder ist ein anderer, der ist beim Überfall auf eine Tankstelle erwischt worden und so weiter. Das sind ja häufig, die Verbrecher sind ja nicht die cleversten. Und sonst würden sie da auch nicht landen. Aber die Wirtschaftsbetrüger, das sind natürlich Leute, die unglaublich intelligent sind, sehr clever sind, auch eine Strategie haben. Irgendwann stolpern sie dann über Gier und Größenwahn. Aber das finden die Leute natürlich toll, weil der hat natürlich auch ein Leben geführt. mit den Exzessen, mit den Partys, mit den Frauen und den Yachten, das bewundern die Leute. Und dann denken die, wow, der hat es geschafft. Und mit dem stelle ich mich immer erstmal gut im Knast, weil das ist ja auch so ein bisschen eingeschworene Gemeinschaft. Also ich war noch nie da, aber ich habe kürzlich zum Beispiel mit jemandem gesprochen, der im Knast war und der auch wegen Wirtschaftsbetrug im Knast war. Und der hat mir gesagt, das ist ein ganz anderes Leben. Wenn du als Wirtschaftsbetrüger im Knast bist, dann hast du eigentlich ein vergleichsweise gutes Leben. Du wirst in Ruhe gelassen. Du wirst teilweise von den Mithäftlingen bewundert. Die wollen sich noch ein paar Tipps und Tricks von dir abschauen. Und von daher, da ist eine Hierarchie da. Und wenn du dann in der Hierarchie, wie quasi in deiner eigenen Firma, oben stehst, hast du natürlich im Knast auch ein besseres Leben.
Und dann im Gefängnis hat er dann auch die glorreiche Idee gehabt, mein Leben ist so spannend, so exzessiv, ich schreibe ein Buch darüber. Das, was viele Menschen ja machen. Und ja, und dieses Buch, Wolf of Wall Street, wo er diesen Namen eingeführt hat, hat ihn ja zur Legende gemacht.
Absolut. Das Buch wurde dann kurz nach seiner Haftentlassung veröffentlicht, in 40 Ländern übrigens. Ein Wahnsinn, ein absoluter Bestseller. Und das war natürlich auch so aus der Zeit her. Ich glaube, der Fall war vorher gar nicht so bekannt und ist erst so richtig durch das Buch bekannt geworden, auch weltweit eigentlich. Und dann ist natürlich Hollywood darauf aufmerksam geworden. Er hat 1 Million gekriegt für die Filmrechte. Martin Scorsese hat ja den Film gemacht, einer der berühmtesten Filmemacher überhaupt. Und dann halt in der Hauptrolle Leonardo DiCaprio. Ein Wahnsinn, da ist er dann plötzlich zu Ruhm gekommen, den er so vorher auch nicht hatte. So, und das Interessante ist ja auch, wir haben ja vorhin über den Gregory Coleman gesprochen. Das ist ja auch eine ganz besondere Beziehung. Ist doch klar, der hat 6 Jahre, war der hinter Jordan Belfort her, wollte ihn unbedingt stellen, war irgendwie schon auf der Verliererseite und Jordan sah aus, als wenn er ihn ausgetrickst hat. Und dann hat Coleman ihn zur Strecke gebracht. Und das macht ja auch was mit dir. Die haben ja quasi so eine eigene Beziehung gehabt, wenn du jemandem hinterherjagst. Und was ich jetzt total spannend fand, dass der Belfort auf seinem eigenen YouTube-Kanal namens natürlich The Wolf of Wall Street veröffentlicht Belfort im Oktober 2019 ein ganz besonderes Video. Ein Interview ausgerechnet mit dem FBI-Founder Gregory Coleman, der Mann, der ihn damals verhaftet hat.
Jordan Belfort here in the wolf's den. The wolf is in the wolf's den. Now listen, you guys give me all these requests. You gotta have this guy on, you gotta have that guy, you gotta have this guy, that, right? You get all these requests, right? But there's one request that I get 3 times more than any other request. So I had to beg him because someone I have tremendous respect for and actually like very much as a human being, which probably will shock when you see who's sitting next to me. But it is none other than former Special Agent Gregory Coleman of the FBI. The man who got me indicted, thank God, because it's thanks to you, by the way, that I have this amazing life now, because my life was utter, as great as it seemed in the movie, and I won't deny that it was fun and glamour. It was just terrible.
Hier haben wir in der Sequenz ja gehört aus dem Gespräch zwischen dem FBI-Agent Coleman und Jordan Belfort, dass Belfort sich ja bedankt bei Coleman, dass er ihn damals geschnappt hat. Weil was kann man irgendwie daraus ziehen, dass er sein Leben ja heute wunderbar findet? Und wenn Coleman ihn damals nicht geschnappt hätte, weiß niemand, was irgendwie mit Belfort weiter passiert wäre. Und das finde ich auch generell so verrückt, dass die beiden Männer, die jahrelang so ein Katz-Maus-Spiel miteinander gespielt haben, jetzt in einem Raum sitzen und fast schon wie Freunde, muss ich sagen. Also klar, gibt es noch irgendwie Abgrenzungen, aber mit Respekt sich die Hand schütteln. Coleman sagt am Anfang des Interviews, er freut sich, hier zu sein. Also das ist schon verrückt, dass sowas überhaupt möglich ist.
Wir haben das ja auch manchmal bei diesen Wirtschaftsbetrügern, dass wenn dann alles zusammenbricht, dann sind sie auch so ein bisschen erleichtert, dass es vorbei ist. Und bei Jordan Belfort war natürlich diese Drogensucht extrem. Und ich glaube, der hätte es nicht mehr lange durchgehalten. Und er hat dann 98, als er verhaftet wurde, hat er dann aufgehört mit den Drogen. Wirklich knallhart, so erzählte er es auch und das ist auch nachvollziehbar. Und hat dann natürlich auch ein anderes Leben geführt. Er hat dann später auch gesagt, das war seine 2. Chance und er weiß, dass es keine 3. mehr gibt. Heute konsumiert er Red Bull statt Kokain.
Und also, morgens schon.
Ja.
Morgens, wenn er aufsteht, erstmal eine Red Bull.
Ja, also schon noch ein bisschen was anderes. So, und jetzt wird es natürlich auch so ein bisschen problematisch mit dem, was er erzählt und was wirklich stimmt. Weil Jordan Belfort ist natürlich ein großer Erzähler von vielen Märchengeschichten. Und er hat natürlich, und das war natürlich dieser geniale Trick von ihm, dass er dadurch, dass er seine Geschichte so vermarktet hat, eigentlich seine Betrügergeschichte. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, Der Mann ist ein Verbrecher, der tausende Anleger geprellt hat, die ihr Geld verloren haben. Und da ist natürlich schon die Frage, wie kann es sein, dass derjenige heute mit dieser Vergangenheit, ja, die auch so, ja, vermarktet. Und er ist ja heute Motivationstrainer und das wäre er natürlich nicht ohne seine Verbrechervergangenheit.
Ja, er ist heute nicht nur Motivationstrainer, er ist ja Bestseller-Autor, Podcast-Host, hat einen Instagram-Account mit 2,2 Millionen Followern, ist Verkaufstrainer, Krypto-Guru und im Prinzip macht er heute das, was er am besten kann, verkaufen. Und wenn früher irgendwie seine Produkte Eis waren oder Fleisch und dann später Penny-Stocks, so ist sein Produkt heute eigentlich er selbst.
Er verkauft sich selbst. Er verkauft sich selbst, er tourt auch immer wieder durch die Lande, auch in Deutschland war er schon.
In Berlin, Frankfurt hat er große Hallen gefüllt.
Ja, ein Wahnsinn, da haben die Leute über 100 Euro dafür bezahlt, dass sie 3,5 Stunden ihm zuhören konnten, wie er im Endeffekt von seinem Scheitern und von seiner Wiederauferstehung gesprochen hat. Übrigens, da waren unter den Besuchern auch sehr viele junge Männer, die ihn auch zum Teil bewundert haben. Und da waren dann halt auch so total viele Plattitüden, die der so erzählt hat und wie man durchhalten muss und wie man erfolgreich sein will. Und am Ende der 3,5 Stunden hat er gesagt, aber wenn ihr richtig erfolgreich sein wollt, dann müsst ihr noch meinen Online-Kurs so und so buchen und der kostet so und so viel Geld. Aber was ich total interessant fand, waren zwei Tiere, die in seinem Vortrag vorgekommen sind. Und zwar zwei Tiere, die quasi, und er kann ja einfach diese Geschichten erzählen, die stehen symbolhaft für den Gewinner und für den Verlierer. Und die beiden Tiere, das sind die Ente und der Adler. Die Ente steht für die Menschen, die die Chance verpassen, die nicht zugreifen im richtigen Moment, die zögern, ne, die Angst haben, Entscheidungen zu treffen. Und dann hat er natürlich in den Raum gerufen, aber heute hier im Publikum, ihr seid ja alles Adler und alle, ja, wir sind Adler, wir sind die Leute, die die Chance ergreifen, die Großes machen, die Erfolg haben wollen, wir sind die Adler. Und dann hat er auch gerufen, ja, im Ententeich ist es ja auch einfach scheiße. Ja, und dann haben sie gesagt, ja, im Ententeich ist es scheiße, wir wollen Adler sein. Das sind ja diese Motivationsgeschichten.
Jetzt bin ich auch ein Adler.
Du bist ein Adler, natürlich. Also Leo, das ist ja selbstverständlich, wir sind Adler, damit das mal klar ist, weil mit dem Ententeich wollen wir nichts zu tun haben.
Nee, das ist ja, was er macht, ist ja das ganz klassische FOMO. Das hat ja die Crypto Queen schon damals gemacht. Also wenn man irgendwie auf der Bühne ist und den Leuten was verkauft, das ist ja eigentlich immer dieselbe Leier. Ist ja egal, was man verkauft. Und du hast gerade angesprochen, diese Events in Deutschland oder wo er auch immer rumtourt, die dann irgendwie mehrere hundert Euro kosten. Ich meine, 100 Euro sind noch okay. Es gab ja ein Event auch, aber ein Krypto-Event bei ihm zu Hause, da musste man für einen Platz $40,000 oder halt einen Bitcoin, was damals der Preis von einem Bitcoin war, zahlen, um teilzunehmen in einer kleinen Runde bei ihm zu Hause, um über Kryptos zu sprechen. Das ist ja mal verrückt. Also $40,000, damit man einen Tag mit ihm verbringen kann und er dir am Ende irgendwas erzählt, was am Ende nur oberflächlicher Blödsinn ist.
So, und jetzt machen wir auch noch ein bisschen Ratgeber für euch, weil auf seinem eigenen YouTube-Kanal gibt Belfort auch Verkaufstipps. Also jetzt ein bisschen was News-to-Use-mäßig. In einem im Dezember 2019 veröffentlichten Video teilt er mit, was jeder in den ersten 4 Sekunden umsetzen muss, um zu überzeugen.
In those first 4 seconds, you don't establish 3 things. Let me tell you what they are. You got 4 seconds of a conversation. 4 seconds. You got to establish, number one, that you are sharp as a tack. Sharp as a tack. It's got to come out right away. Number two, that you're enthusiastic as hell. Enthusiastic as hell. And number three, and I said it before, and I'm going to say it 10 more times, and I'll make you say it out loud, you got to be perceived as an expert in your field.
An diesem O-Ton merkt ihr ja auch, da ist ja auch viel Blabla dabei. Deswegen habe ich ja vorhin gesagt, das ist jetzt Ratgeber. Also das ist ja diese ganze Geschichte. Er vermittelt den Leuten das Gefühl. Und das hat er damals in seiner Firma auch gemacht, als er morgens aufs Podest gestiegen ist und die Truppe eingeschworen hat, verkaufen, verkaufen, verkaufen. So ähnlich macht er das ja heute auch. Und deswegen glaube ich ihm auch nicht, diese ganze Geschichte, er ist dann ja auch so ein bisschen reumütig. Er sagt, er hätte sich geändert, sei geläutert. Aber im Grunde, ohne Drogen natürlich, macht er eigentlich so weiter wie vorher.
Auf jeden Fall. Und das sieht man ja auch bei anderen Menschen, die sich heute geläutert zeigen. Also kurz Beispiel Florian Homm.
Ja, genau.
Ist ja genauso. Also als ich mit ihm geredet habe, er zeigt sich ja heute auch als strenggläubiger Christ und geläutert, spendet hier und da was und er ist nicht mehr der Mensch, der damals war. Aber gleichzeitig hat er irgendwie einen YouTube-Account, wo er Finanzwissen vermittelt und hat einen Börsenbrief und macht auch eigentlich ein bisschen da weiter, wo er aufgehört hat.
Weil,
also,
ob man ja, und zwar deswegen, Leo, weil der Betrüger ist auch ein Narzisst. Und der braucht das Rampenlicht. Genauso wie Jordan Belfort und Florian Homm. Das ist ein gutes Beispiel. Da gibt es echt viele Parallelen. Das sind beides, die haben sehr viele Anleger geprellt, waren im Gefängnis, standen vor Gericht und so weiter, wurden verurteilt. Und dann erzählen sie aber ihre Geschichte, dass sie geläutert zurückkommen. Bei Florian Homm dann auch noch, dass er jetzt an Gott glaubt und dass Gott ihn in die richtige Richtung führt. Aber im Grunde, sie brauchen beide die Bühne, weil ohne Bühne sind die nichts. Deswegen dieses Rampenlicht, das zieht die an und das brauchen sie für ihr Selbstverständnis.
Dann, als er ja verurteilt wurde, ein spannender Aspekt von seiner Strafe war es ja, dass er 110 Millionen Dollar an die Menschen zurückzahlen sollte, später, die er geprellt hat. Aber der Richter kam dann auf eine sehr spannende Idee, wie er das schaffen soll.
Der hat dann gesagt, und da finde ich das amerikanische Recht, wir sagen ja oftmals, das amerikanische Recht ist so gaga und so weiter, aber hier fand ich das echt gut, der hat gesagt, er geht davon aus, dass Jordan Belfort auch später wieder zu Geld kommen wird, weil er halt einfach so ein irres Verkaufstalent hat. Und dann hat er gesagt, 50% seines Bruttoeinkommens, das muss er in den Opferfonds zahlen und den Rest darf er aber behalten. Und das war für den dann auch ein Anreiz, dann weiterzumachen.
Ja, ist mega clever, finde ich. Also es motiviert ihn ja, Geld zu verdienen, weil wer da jetzt irgendwie alles in den Fonds zahlen müsste, dann wird er wahrscheinlich nichts machen oder nichts versteuern, nichts offiziell machen. Aber so hat er halt den Anreiz bekommen, okay, irgendwas zu machen, Geld zu verdienen. Ich finde, man hätte auch mehr als 50% in den Fonds zahlen können. Also ich finde, so 70-30 wäre auch ein schönes Verhältnis. Aber dem sei so.
Es gibt aber auch Berichte darüber, dass er nicht so viel zahlt, wie er eigentlich zahlen sollte. Er hat das als Lügen zurückgewiesen, aber angeblich hat er noch nicht die Summe, die er eigentlich zahlen sollte, da überwiesen. Aber das werden wir sehen. Er lebt jedenfalls heute auf der anderen Seite in Amerika, und zwar in Kalifornien, in einem kleinen Haus.
Aber mit Meerblick.
Mit Meerblick, ohne Hubschrauberlandeplatz, ohne 50-Meter-Yacht. Ja, im Endeffekt ist er jemand, der auf seine Art und Weise jetzt eine neue Karriere gestartet hat und offenbar ja auch zu seinem FBI-Agenten, der ihn gejagt hat, ein gutes Verhältnis hat.
Und auch in der Gesellschaft nicht verpönt ist. Also Jordan Belfort tritt regelmäßig im amerikanischen Fernsehen.
Das ist auch interessant.
Als Experte auf, also bei Fox News ist er regelmäßig Gast, um seine Meinung zu Wirtschaftsthemen, zu politischen Themen irgendwie zu äußern. Und das muss man sich auch vorstellen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Florian Homm jemals bei Welt TV im Studio sitzen
oder
wird.
Oder bei Karen Mioska am Sonntagabend als Experte. Das ist da sind die Amerikaner, ich weiß nicht, ob die weiter sind, die sind da irgendwie liberaler. Da geht es im Endeffekt darum wirklich, dass du noch eine weitere Chance bekommst.
Und Entertainment ist auch sehr wichtig, weil man weiß ja ganz genau, wenn der im Fernsehen sitzt, dann schauen, glaube ich, viele zu.
Das auf jeden Fall. So, jetzt sind wir am Ende dieser spannenden Folge. Und apropos Entertainment. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass das war so eine eingeschworene Truppe dort von Jordan Belfort. Und er war quasi der Guru. Und um dieses Irre, ja, irrwitzige teilweise zu dokumentieren, wollen wir jetzt mal, Leo, einen kleinen, ganz kleinen Versuch machen zum Schluss, weil das war dann ja wirklich so, der Jordan Belfort ist dann morgens aufs Podest gestiegen und hat dann die Truppe eingeschworen und dann haben sie angefangen, mit ihrer Faust auf die Brust zu klopfen und sich dann so ganz besondere Laute zu machen. Ich versuch das mal. So, jetzt lassen wir mal. Aber eins ist klar, wir sind alle Adler. Das ist das Resümee.
Damit gehen wir raus.
Der heutigen Folge. Vielen Dank, Leo, dass du da warst. Und euch alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao, ciao. Danke, Kaian.
Macht und Millionen. Eine Produktion von Business Insider. Redaktion: Christine Vandenberg und Kaian Özkens. Produktion: Per Semrau. Titelmusik: Afonelli.